Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kantinengespräche. Mein Name ist Johanna Mouchon, ich bin Konzertdramaturgin am Haus und ich spreche heute mit einer der zwei SolistInnen des nächsten Konzertprojekts, das ab dem 29. April als Stream über die Homepage des Tiroler Landestheaters zu sehen sein wird. Sie ist Stimmführerin der zweiten Geigen und im nächsten Konzert eben als Solistin mit dem Orchester zu erleben, Agnieszka Kulowska.
Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe ja eben schon anklingen lassen, dass es zwei SolistInnen geben wird. Und das Besondere ist, dass ihr gemeinsam in einem Werk auftretet. Zunächst mal, welches Werk spielt ihr und wer ist dein Solopartner?
Das wird Johannes Brahms Doppelkonzert für Geige und Cello und Orchester. Und ich spiele das Werk mit dem Ramon Jaffé, meine Bekannte aus Tirol, Hopfgarten, wobei er wohnt in Deutschland.
Genau, er leitet das Kammermusikfestival in Hopfgarten.
Genau, er leitet ein Kammermusikfestival in Hopfgarten. Wir haben uns eigentlich beim Projekt mit Kammerorchester Instrumenti kennengelernt und dann weitergearbeitet in Hopfgarten. Und ja, das war vor 3 Jahren ungefähr. Und haben beschlossen, dass dieses Projekt wollen wir mal machen.
Jetzt ist es ja ein sehr besonderes Werk. Also eben schon Doppelkonzerte gibt es ja nicht viele. Und gerade für die Besetzung Violine, Violoncello und Orchester gibt es also wirklich kaum Werke in der Literatur. Somit ist es wirklich eine Rarität. Und die beiden Soloinstrumente spielen hier völlig gleichberechtigt nebeneinander. Das heißt, ein gutes Zusammenspiel ist also extrem wichtig. Wie viel Zeit braucht es dafür?
Also unser fantastischer Plan hat so ausgeschaut. Irgendwann im Februar oder Jänner komme ich nach Deutschland. Wir bleiben 5-6 Tage zusammen und proben. Dann kommt wieder Ramon eine Woche vor dem Konzert und proben wir weiter. Und davon hatten wir nur 3 Tage hier. Aber das hat schon gepasst. Gott sei Dank hat mir Ramon eine Aufnahme geschickt von seinem anderen Konzert, als er mit Benjamin Schmidt Brahms gespielt hat. Und Gott sei Dank war das musikalisch genauso, wie ich mich vorgestellt habe. Also das war kein Problem eigentlich. Und unsere Chemie hat immer gestimmt. Also ich hatte totales Vertrauen, dass wir schaffen das. Und ich weiß, wie Ramon spielt, Ramon weiß, wie ich spiele und da war kein Zweifel auf jeden Fall.
Ja, ich nehme an, es war jetzt auch das erste Mal, dass du das Doppelkonzert gespielt hast. Wie war das jetzt so für dich als Erfahrung mit deinem Solopartner und dem Orchester, wo du ja selbst sonst spielst?
Das war schon schwierig. Also ich habe angefangen vor ein paar Monaten. Ein romantisches Konzert ist immer eine große Herausforderung, weil die Form und physikalische Kraft sind immer, ja, man braucht viel Zeit dafür. Und noch dazu Brahms ist immer schwierig wegen die musikalische Herausforderung. Das ist nicht nur die Noten spielen, sondern tatsächlich muss man sich überlegen, was das bedeutet, was man vermitteln will. Ja. Noch dazu einen Partner zu haben, mit dem ich in der Musik manchmal zusammenspiele, manchmal mit ihm kämpfe, manchmal wir tanzen zusammen, aber doch gegenseitig. Ja, das war schon eine Herausforderung. Natürlich noch kommt dazu die Aufnahmesituation. Man vorbereitet sich total anders für die Aufnahme als fürs Konzert.
Und inwiefern, also inwiefern unterscheidet sich die Vorbereitung?
Naja, es ist so, beim Konzert, man muss einfach super spielen und die Atmosphäre vermitteln, aber die kleinen Fehler kann man leicht verzeihen. Bei der Aufnahme herrscht die andere Situation. Wir haben 3 oder 4 Takes und jedes Mal sollte das eigentlich perfekt sein, weil wenn man mischt und austauscht irgendwelche Takte oder Teile, es ist schade, wenn jeder zweite Takt irgendwelche Kleinigkeit passiert. Und das kommt viel deutlicher an, wenn man das zuhört mit der Aufnahme oder via Screen, als wenn man im Konzert ist mit Publikum und die Atmosphäre ist einfach ja, anders.
Jetzt ist ja Brahms Musik eine sehr emotionale Musik, also sehr viel Gefühl liegt da drin. Wie würdest du denn dieses Werk beschreiben? Also durch welche Gefühle geht man da als Solist?
Ich gehöre zum Musiker, die mögen sehr mitteilen Gefühle oder Bilder. Ich bin nicht jemand, der abstrakt arbeiten kann, also nur mit dem Klang. Vielleicht ist das Vorteil oder Nachteil, schwierig zu sagen. Bei diesem Konzert habe ich mich inspirieren lassen von der Geschichte des Konzertes. Als der Brahms das geschrieben hat, um zwei Leute, zwei Freunde, die kaum Kontakt miteinander hatten, wieder zusammenzubringen.
Genau, Brahms ist nach einem Streit und jahrelanger Funkstille wieder einen Schritt auf seinen eigentlich guten Freund, den Geiger Joseph Joachim, zugegangen, indem er ihn als Solist in dieses Werk eingebunden hat.
Genau, und finde, also die Geschichte finde ich sehr interessant, weil tatsächlich nachher sie waren immer wieder befreundet. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich glaube, jeder hat so eine Geschichte im Leben. Mit jemandem in Konflikt gegangen, bester oder guter Freund verloren. Und dann hatte ich da persönlichen Zugang gehabt und ich habe den ersten Satz so verstanden, dass es ist tatsächlich ein Konflikt, viel Bedauern, aber auch viel Wille, diesen Konflikt zu lösen. Im zweiten Satz viel Sentiment, aber nicht ein schweres Sentiment. So, also ja, es war gut, Baby, aber es ist schon vorbei. Vielleicht schaffen wir nochmal befreundet zu werden. Da gibt es auch viel Verzeihung auf dem Weg. Und im dritten sehe ich einfach Spiel. Also Spiel miteinander. Wenn die Freunde zusammensitzen, die schon Vertrauen miteinander haben und sogar ein Ping-Pong oder Playstation oder wie auch immer etwas zusammen machen, dann gibt es diese Freude wie kleine Kinder. Aber die hat schon anderes Gewicht natürlich, wenn man erwachsen ist. Und das sind die Bilder und die Gefühle, die ich immer spüre bei diesem Stück.
Ja. Mhm. Im dritten Satz fand ich, wird das Ganze auch so ein bisschen feuriger. So, schon manchmal so fast ein bisschen ungarisch, ungarische Klänge.
Ja, da kann man auch dazu sagen, dass Joachim hatte auch ungarische Wurzeln. Und ich glaube, das ist auch für ihn, also natürlich für ihn geschrieben, aber das ist auch so ein bisschen
Augenzwinkern.
Ja, genau.
Ja.
Und was ich auch nicht wusste früher, dass Brahms hat der Motiv FAF, frei, aber einsam, der Joachim sehr mochte, da ein bisschen bearbeitet, hingefügt. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtige Sache, weil tatsächlich Joachim war sehr inspirierende Musiker, Geiger, Person.
Ja.
Und hat viel geändert in Musikerwelt und in Ausbildung der Geiger weltweit eigentlich.
Das ist eigentlich auch schon ein gutes Stichwort, Ausbildung. Bevor du zum Tiroler Symphonieorchester Innsbruck gekommen bist, also welche Stationen hast du da in deiner Ausbildung durchlaufen?
Also ich habe angefangen in Danzig, in Musikschule. Das ist ein bisschen anders als hier in Österreich. Da geht man tatsächlich, wenn man 6 Jahre alt ist, in die Schule, wo Hauptpunkt Instrument ist. Und man sitzt in der Schule von 8 Uhr bis 16 Uhr, übt, hat Musikunterricht, Analyse und so weiter. Das habe ich gemacht, bis ich 17 war. Dann habe ich gewechselt, bin nach Warschau gegangen. Und da habe ich auch studiert ein paar Jahre. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber ich will weitergehen und ein bisschen Welt sehen. Habe mich beworben für Erasmus, wollte nach Lübeck fahren, aber leider habe ich das nicht bekommen. Und mir wurde angeboten, entweder Norwegen oder Genf. Ich konnte kein Norwegisch, auch kein Französisch. Und ich habe gewählt Genf, weil da mehr Sonne gibt. Also das war ein voller Zufall. Aber da in Genf habe ich kennengelernt ein paar Leute, die in Bern studiert haben. Und nach einem Jahr habe ich gewechselt die Schule. Also gleichzeitig Diplom gemacht in Warschau, In Genf und in Bern.
Und zwar an der Frédéric-Chopin-Universität in Warschau.
Genau.
Und anschließend an der Berner Hochschule für Künste.
Ja, genau. Da habe ich 2 Diplome gemacht mit meiner beliebten Monika Urbaniak-Lichig. Dann später habe ich auch gearbeitet als ihre Assistentin in der Geigenklasse.
Mhm. Und du bist geboren?
In Gdynia.
Ja.
Das ist eine bis heute glücklichste Stadt in Polen, hat diesen Status und liegt 20 Kilometer von Danzig. Mhm. Und beste Sache in Gdynia ist, dass wir Strand im Zentrum des Stadts haben.
Mhm. Wow.
Und ja, das ist ja, die Stadt habe ich immer in mir, trage mit mir überall.
Ja. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal aufs Konzert zurückkommen, dann ist es ja auch eine wichtige Fähigkeit eigentlich, in der Kammermusik bewandert zu sein. Da hast du ja schon einiges an Erfahrung gesammelt. Du spielst auch hier im Kammerorchester Instrumenti.
Mhm.
Ja, hat dir das dabei geholfen, jetzt für dieses Werk auch?
Ja, natürlich. Also neben Orchester noch so viel zu machen, also verschiedene Konzerte genau mit Instrumenti zu spielen auf als Konzertmeisterin oder in Streichquartett spielen oder mit Magdalena Hoffmann Duo mit der Harfe machen. Das hilft total, weil man bekommt diese Routine, dass man tatsächlich in ein paar Tagen Stücke vorbereitet und das macht ganzes Prozess einfacher. Und ich hatte auch die Situation, als ich als Konzertmeisterin gespielt, ein Konzert habe und gleich in die Rolle der Solistin eingesprungen bin. Es ist nicht einfach, aber es ist eine gute Übung für die Konzentration.
Mhm. Bist du denn generell eigentlich ein Brahms-Fan?
Ja, aber das ist nicht mein Lieblingskomponist.
Sondern? Gibt es einen speziellen? Oder?
Ja, also mit großem Abstand für mich steht Lutosławski, Witold Lutosławski. Nicht, weil der beste Komponist der Welt oder sowas ist, sondern ich tatsächlich immer, wenn ich Lutosławski höre oder zuhöre oder spiele, habe ich das Gefühl, dass ich jeden Ton verstehe wie eigene Sprache.
Mhm.
Und das macht das natürlich einfacher zu spielen und ich habe immer großen Spaß dabei. Mit Brahms. Brahms ist wunderschön und spiele ihn gern, aber er braucht sehr viel Zeit. Das ist, die Emotionen, die stecken in Brahms, sind für mich wie ein guter Cuvée, der tatsächlich
der reifen muss auch.
Ja. Mhm. Das sind komplexe Emotionen. Man muss sie gut steuern und selbst verstehen. Ja, und ohne gewisse Reife kann man eigentlich Brahms nicht gut vermitteln.
Mhm. Was fasziniert dich denn am meisten an diesem Doppelkonzert?
Es gibt spezielle Momente für mich im Stück. Die sind immer so für mich so Checkpoints, wohin ich gehe, wo die Spannung am größten oder am wenigsten ist, wenn man zum Beispiel sich total entspannt in der Musik. Was ich wirklich mag, ist, dass wir Solisten miteinander ganze Zeit zu sein, sich austauschen oder gleich spielen, aber das Orchester auch so große Rolle spielt.
Mhm.
Und klanglich, es erfüllt der Raum, einfach das Stück. Und man kann eintauchen in die Musik, in den Klang. Und ich muss sagen, nach dieser Woche mit der Aufnahme war ich in einer total anderen Welt, so hermetisch. Und ich brauchte ein paar Tage zurück zur Realität zu kommen.
Mhm. Und wie war es denn jetzt für dich, dieser Perspektivenwechsel, das Orchester jetzt mal aus der Solistenperspektive zu sehen? War das anders für dich jetzt?
Nein, also ich kenne unser Orchester natürlich und ich weiß, wie man mit Orchester spielt. Was ich fand bei diesem Projekt sehr schwierig, dass es ist ohne Publikum und nicht nur wegen der Atmosphäre, sondern auch wegen der Akustik, weil das Publikum tatsächlich die warme Körper, schluckende Klang, wir sitzen auch im großen Saal von Haus der Musik, das ist nicht ein Saal geeignet für so große Besetzung. Und wir sitzen Mitte des Saals mit Abstand, Also ich glaube, von der Holzbläser hatte ich mindestens 30 Meter Abstand. Das ist nicht eine normale Situation. Also ich konnte nur vertrauen, dass wir zusammenspielen, aber ich habe null gehört. Ja, das war eine große Herausforderung für mich. Mhm. Aber dafür hatten wir genug Proben, ich glaube.
Genau, und auch einen guten Dirigenten, Bastian.
Ja, sehr guter Dirigent.
Hast du eigentlich eine Vorliebe für jetzt zum Beispiel Musik der Romantik oder der Klassik oder neue Musik, zeitgenössische Musik?
Es war lange Zeit so, dass ich eigentlich die Musik des 20. Jahrhunderts sehr gemocht habe. Aber auch natürlich in Geigeausbildung, man spielt sehr viel Romantik, weil sehr viele virtuose Stücke kommen vom 19. Jahrhundert und das spielt man ständig. In Studienzeiten habe ich auch mit Barockgeige angefangen. Aber ich muss sagen, das ist, ich habe keine perfekte Periode in der Musik oder so, was ich gerne spiele. Ich spiele gerne gute Musik und das ist genauso wie, und ich höre auch gerne gute Musik und es kann auch ein Song in Radio sein, wenn sie gut ist, das ist wurscht, was das für Stil ist. Es muss einfach gut klingen oder gut komponiert werden. Ja.
Also ich nehme an, du hörst privat dann auch nicht nur Klassik, sondern auch andere Musik?
Ja.
Kreuz und quer oder gibt es da doch irgendeine Lieblingsband?
Ich muss sagen, ich bin tatsächlich Radiohead-Fan. Ich bin, das ist, was mich geformt hat, klanglich. Als Teenager, ich konnte nur dieses Band zuhören und obwohl ich überhaupt die Texte nicht verstanden habe, die sind ganz komplex. Das war das. Und das bis heute ist das. Pearl Jam gehört dazu. Wobei, letztes Jahr habe ich sehr viel mit Billie Eilish gebracht. Also solche Sachen. Also Indie-Rock gehört dazu, aber dann auf einen Tag habe ich Lust auf Queen. Oder plötzlich Michael Jackson kommt auch in Frage. Es hängt auch sehr
bunt
viel von der Laune.
Ja. Ja, das ist doch gut. Du bist ja jetzt seit 2013 schon in dieser Position im Tiroler Symphonieorchester Innsbruck. Zunächst mal, in dieser Zeit, gab es da ein Lieblingskonzert vielleicht oder ein Lieblingswerk, das du im Konzert gespielt hast? Oder gab es mehrere Highlights?
Ja, also ich kam im Jänner 2013 und ich erinnere mich, im Juni kam zu uns Gidon Kremer und hat erst das Konzert von Schostakowitsch gespielt. Und das war für mich lange Zeit Lieblingskonzert. Ich habe sogar mein Masterthesis über dieses Konzert geschrieben und ich konnte jeden Ton. Oh, und ich habe das einfach genossen total. Ja. Das war wirklich ein super Konzert für mich.
Und bevor du hierher gekommen bist, habe ich gehört, diese Position der Stimmführerin oder des Stimmführers der zweiten Geige ganz lange gar nicht vergeben worden.
Ja.
Das hast du dann nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren.
7 Jahre, glaube ich, wie ich mir mitgeteilt wurde.
Ja, das ist eine unglaublich lange Zeit. Hast du dann also bekommen, wusstest du das vorher oder...
Also mein Plan war eigentlich, also ich komme nach Innsbruck, so ein Probespiel machen und zum Schauen, ob Stress gut funktioniert auf der Bühne oder nicht. Ich wollte ursprünglich nach Luxemburg, weil meine Schwester nicht weit von Luxemburg wohnt. Und das hat nicht geklappt. Und inzwischen habe ich die Stelle in Innsbruck gewonnen. Und ich kannte Innsbruck früher nur von Monopoly-Spiel, die teuerste Stadt auf den Tafel. ja, und ich habe die Stelle gewonnen und irgendwie war ich frei, hatte nichts zu tun. Nach 3 Monaten, glaube ich, war ich schon da, umgezogen. Und nach dem ersten Dienst wurde mir mitgeteilt, also, hallo Agnieszka, nur dass du weißt. seit 7 Jahren konnten wir niemanden finden. Und ja, viel Spaß. Mein erster Gedanke war, oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Aber vielleicht, weil ich darüber informiert wurde und weil wieder viele, viele Leute haben mich unterstützt und mir auch weggezeigt, wie man das am besten machen kann, habe ich das geschafft. Und jetzt seit dann, ja, wir haben coole zweite Geigen.
Ja.
Sehr viel Spaß. Aber natürlich am Anfang, wenn man unerfahren ist und so jung, denkt man, meine Güte, was tue ich hier? Also,
ja, aber das ist auf jeden Fall ja ein großartiger Erfolg. Dann kannst du auch stolz sein drauf.
Ja.
Nach so langer Zeit dann diese Stelle zu bekommen, also dass das dann tatsächlich vergeben wird. Also noch einen nachträglichen Glückwunsch, auch nach den vielen Jahren.
Danke.
Du hast doch schon viel und früh Orchestererfahrung gesammelt, bevor du nach Innsbruck gekommen bist. Zum Beispiel beim Orchestre Philharmonique de Luxembourg, der Sinfonia Varsovia, beim Lucerne Festival Academy Orchestra und bei den jungen Münchner Philharmonikern. Gibt es oder gab es, als du hier angefangen hast, noch etwas, was komplett neu war für dich?
Ja, natürlich. Eigentlich in meiner Schule in Danzig, wir hatten immer schon Orchester, seit ich 9 Jahre alt war, hatte ich immer Orchester und auch in Hochschule in Warschau, Friedrich Chopin Hochschule. Man lernt, wie man im Orchester spielt, was wichtig ist, was man zuhören sollte, wie man sich vorbereiten sollte, aber ich hatte sehr wenig Opern-Erfahrung. Ich habe nur ein Oper bis dahin gespielt, und zwar Tosca, die sollte heuer gespielt werden. Und die Oper fand ich besonders schwierig. Also das ist etwas anderes als Symphoniekonzert. Reagiert man anders auf den Dirigent. Was auch für mich schwierig war, war zu verstehen, wie lange dauern die Dienste, wann bekommt man frei, wie kann man sich tauschen, wie funktioniert dieser ganze große Apparat, Institution, in welche Gebäude habe ich jetzt Probe. Wo kriegt man die Noten, das zu lernen, war schon...
Das kann auch ziemlich kompliziert sein.
Und natürlich, was man nicht weiß vorher, ist, dass man arbeitet immer mit gleichen Menschen. Und also jeder Mensch ist da schon einige Jahre. Und damit umzugehen und lernen, wie die Menschen ticken, das ist die große Aufgabe, auch besonders für Stimmführer. Und darauf ist man nie vorbereitet. Und das lernt man erst, wenn man im Orchester ist.
Apropos Stimmführer, Stimmführerin, was ist denn da genau eigentlich deine Aufgabe jetzt auch für alle, die nicht täglich mit Orchestern zu tun haben?
Prinzipiell meine Aufgabe ist, die zweite Geige zu führen. In meiner Philosophie bedeutet das, dass wir eine Gruppe sind und aus organisatorischen Gründen bin ich gewählt, um zu Bogenstriche einzurichten, um Dirigenten wichtige Fragen zu stellen und kontrollieren, ob wir zusammen mit anderen Gruppen spielen oder Probleme lösen. Ich denke mir immer, also Stimmführer kann immer allein spielen, aber ohne Gruppe hört man ihn nicht. Und Gruppe kann wohl ohne Stimmführer sehr gut spielen. Also deswegen finde ich, Stimmführer einfach ist da, um das alles einfacher zu machen und zusammenzuspielen und sich ein bisschen kümmern um die Gruppe, dass die Atmosphäre gut läuft. Ja, ich glaube, das ist das.
Ja, das ist ja auch schon einiges. Gibt es hier ein Lieblingskonzertformat?
Ich finde es Classic Lounge ist das Beste. Ja. ich mag, dass wir spielen und sprechen oder Geschichten erzählen. Ich finde das total cool. Jedes Konzert hat eigenes Format und eigene Geschichte. Ich mag das total zu gestalten. Und in Bäckerei ist man auch sehr nah am Publikum. Ja. Also nicht jetzt, aber ja, bald jetzt nicht, aber hoffentlich. Und das ist so ein Leger-Format, da tatsächlich verbindet man sich mit den Menschen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Als Künstler einfach diese Atmosphäre zu mitteilen.
Ja, wir hoffen sehr, dass es bald wieder stattfinden kann, nächste Spielzeit, hoffentlich. Also da freuen wir uns alle schon wieder drauf. Du bist jetzt seit 8 Jahren hier in Innsbruck, hast die Stadt auch schon sehr gut kennengelernt, sicherlich in der Zeit. Was gefällt dir besonders an Innsbruck?
Am Anfang war ich total angetan von alten Cafés und so weiter, also Österreich prinzipiell. Aber dann habe ich mich gewöhnt. Natürlich die Berge, man gewöhnt sich auch an den Bergen. Also man wandert oder ja, ich fahre nicht so viel Ski, weil ich sehr schlecht bin. Aber wandern tue ich gern. An Innsbruck momentan tue ich gerne Graffitis fotografieren für ein Fotoprojekt und ich gehe in vielleicht wilde Teile des Staats und einfach da finde ich meine Lieblingsecken.
Verrätst du uns eine davon?
Es gibt einen Tunnel auf dem Weg zum Schloss Ambras, wo nur positive Graffitis stehen. Ich finde das total lustig. Dann auf der Seite gibt es so ein Haus, da niemand wohnt, wieder irgendwelche schrecke Sachen sind geschrieben. Ja, ich finde das süß.
Und du hast jetzt auch schon verraten, indem du gesagt hast, für ein Fotoprojekt, dass du privat oder als Hobby eben fotografierst.
Ja, da muss ich sagen, da muss ich mich bedanken, vor allem die Kerstin Siepmann, unsere Fagottistin im Orchester. Als vor 4 Jahren wollte ich einfach eine schöne Kamera kaufen für einen Urlaub und sie hat mir etwas empfohlen, weil sie ist eine wunderschöne Fotografin, kennt sich super aus. Und dann habe ich die Kamera gekauft und dann habe ich das gespürt. Okay, das ist das, was das wird mein Hobby. Ja, und vor ein paar Jahren, ich habe eine tiefe Krise getroffen und habe ich mich entschieden, einfach Beruf zu wechseln. Habe Bildungskarenz genommen und wollte Fotografie studieren. Das habe ich getan. Inzwischen, meine Krise ist relativ vorbeigegangen, ich will wieder Geige spielen, aber Fotografie ist da geblieben. Und ich studiere jetzt in Prager Fotoschule in Linz. Und ja, momentan haben wir nicht so viel zu tun, weil natürlich Pandemie erlaubt uns nicht, uns zu treffen, aber wir werden das noch fortsetzen. Ja, und ich tue das gern. Es ist auch ein gestalterischer Prozess wie Geige spielen und kostet auch viel Kraft. Aber man mindestens braucht nicht dafür 20 Jahre Ausbildung, um ein schönes Foto zu machen.
Ja, und die aufmerksamen Facebook-Follower haben bestimmt auch schon mal das ein oder andere Bild von dir gesehen und haben sich davon überzeugen können, wie professionell und schön das aussieht.
Oh, danke.
Gibt es denn sonst noch Beschäftigung, vielleicht jetzt auch, die im Zuge des Lockdowns oder der Zeit des Stillstands jetzt aufgetaucht sind, mit denen du dich vorher weniger beschäftigt hast oder Dinge, die du dazugelernt hast?
Also neben Fotografie, ich habe auch angefangen, ein bisschen mit den Filmen zu arbeiten, also Kleinigkeiten zu machen. Aber ich habe entdeckt, wie schwierig das ist. Da wirklich riesiger Respekt für jede Kamerateam, die das macht. Das ist zeitkonsumierend. Außerdem, ich habe sehr viel gekocht. Vor allem, ich habe gelernt, Pizzateig zu machen. Jetzt mache ich nur Pizzateig zu Hause. Risotto. Verschiedene Risottos. Ich habe 3x30-tätige Yoga-Challenge gemacht. Und das war super cool.
30 Tage lang?
Ja. Ja, Lockdown war lang genug. Ja. Und ja, ein paar Bücher gelesen. Nicht so viel geübt eigentlich, aber viel fotografiert, sehr viel fotografiert.
Aber so ganz konntest du bestimmtes Instrument jetzt auch nicht weglegen, oder? Als Musiker muss man schon dann doch immer am Ball bleiben.
Sag mal so, als ich war nicht in Österreich für ein paar Monate vor dem Lockdown und als ich am 9. März zurückkam, am 11. war, ich glaube, oder 12. war schon der Lockdown. Ich habe tatsächlich 3 Monate Pause gemacht vom Instrument. Denn im Juli haben wir ein paar Konzerte gespielt, Kammerkonzerte im Haus der Musik.
Juni und Juli war das.
Ja, genau. Und das erste Konzert war easy, aber ich glaube, beim dritten haben wir uns entschieden auf Strauss-Metamorphosen. Und dann plötzlich diese 3 Monate ohne Geige war so, oh meine Güte! Aber es ist schon gut gegangen.
Du hast es nicht verlernt.
Genau.
So, jetzt haben wir zwar schon einiges über dich erfahren, aber damit unsere Hörerinnen und Hörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen, habe ich jetzt zum Abschluss noch ein paar Fragen an dich, ja, die du möglichst spontan beantworten solltest.
Okay.
Was bringt dich zum Lachen?
Abstraktes Humor.
Was macht dich wütend?
Ignoranz.
Was ist für dich das größte Glück?
Dass ich auf meiner Weltreise mein Passport nicht verloren habe. Ich war jeden Tag dafür dankbar.
Dann nehme ich gleich diese Überleitung. Wo möchtest du unbedingt einmal hinreisen?
Ich habe 2 auf der Liste jetzt, Japan und Namibia.
Was wolltest du schon immer einmal lernen oder willst du unbedingt noch lernen?
Ja, endlich richtig Französisch zu sprechen. Ja, und verstehen vor allem.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Indigo.
Oh, da muss ich jetzt passen.
Indigo ist so dunkelblau, sehr tiefe Farbe. Mhm. Besonders empfehlenswert ist der Yves Klein, ein Künstler, die das als sein Markenzeichen gemacht hat.
Da habe ich auch noch was dazu gelernt.
Also.
Bist du ein sogenannter Early Bird oder eine Nachteule?
Oh, Nachteule.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin genauso. Selber kochen oder Essen bestellen? Was würdest du eher machen an einem gemütlichen Abend?
Selber kochen, auf jeden Fall.
Und hast du da irgendwas, was du besonders gerne kochst oder was du gut kannst?
Also ich mag verschiedene Salate, aber auch ich muss sagen, so einen guten Abend verbringe ich, ja, ich schäme mich, aber mit einem guten Bolognese. Ich versuche Fleisch zu vermeiden, aber für Bolognese tatsächlich braucht man guten Fleisch und dazu Rotwein.
Ja, dann gerade sehr aktuell, was würdest du bevorzugen, spazieren gehen oder joggen?
Spazieren gehen.
Wo zieht es dich eher hin, in die Berge oder ans Meer?
Meer.
Ja, vielen Dank für die Fragen, die du uns beantwortet hast. Jetzt zieht es uns hoffentlich und auch unsere ZuhörerInnen erstmal wieder in den digitalen Konzertsaal. Ich freue mich sehr auf den bevorstehenden Stream, der am 29. April zu sehen ist über www.landestheater.at. Auf dem Programm stehen die 3. Leonore-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven und das Doppelkonzert von Johannes Brahms unter der Leitung von Joseph Bastien. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn auch unsere Podcast-HörerInnen dabei sind. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Dir, liebe Agnieszka, wünsche ich erstmal alles Gute und bedanke mich ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen, vielen Dank.